Also, als wir dabei waren, das Programm zusammenzuzimmern, wir müssen das ja immer 3 Monate im Voraus machen, weil es auch im Gemeindebrief erscheint, da fiel das los, mein Los auf den 20. Dezember. Und dann habe ich in den Kalender geguckt und habe gesehen, aha, das ist das Fest. Das sagt hier eigentlich das Fest, es ist zwar das Eid al-Adha, das Opferfest, aber wenn man sagt das Fest, dann ist eigentlich das gemeint, vielleicht auch noch das Ende von Ramadan, aber dieses ist eigentlich noch ein bisschen festlicher, dass jetzt hier unsere Nachbarn alle feiern. Und es ist natürlich der letzte Christus vor Weihnachten. Und da habe ich gedacht, da muss irgendwas sein, was mit beiden zu tun hat. Und deswegen dachte ich mir, das Spannendste wäre doch mal zu fragen, ob die beiden Feste eigentlich was miteinander zu tun haben und wenn, dann was. Und deswegen ist dieser Titel entstanden, Eid al-Adha und das Weihnachtsfest. Und 3 Sachen, die ich bei allen beiden Festen gefunden habe, waren Väter, Söhne und Geschenke. Und was das also zu sagen hat, das werden wir hoffentlich im Laufe des Abends erfahren. Am Anfang ein paar Bilder, ein paar Erklärungen für das Fest. Heute Abend soll es nicht darum gehen, das Fest ausführlich zu erklären. Das wäre auch ein spannender Abend, aber ich bin eigentlich auch kein Islamexperte. Da sollte man sich dann lieber einen unserer islamischen Nachbarn einladen, um das richtig zu erklären. Deswegen, wenn ich irgendwas Falsches erzähle heute, sei es mir verziehen, weil ich habe mich jetzt auch nur grob nochmal kundig gemacht. Man vergisst ja auch immer viel über das Jahr und so. Also ich habe zum Beispiel heute mal bin ich mal durch die Altstadt gegangen und habe ein bisschen rumfotografiert. Eine Sache, die mir in den letzten Jahren immer schon aufgefallen ist, ist, dass man an diesem Fest viele Familien sieht. Und was ungewöhnlich ist im Vergleich zu sonst, viele Väter mit ihren Söhnen oder ihren Kindern. Also ich war da nur eine Viertelstunde draußen und an jeder Ecke gab es also solche Bilder hier zu sehen, Väter, die Kinderwagen schieben. Das ist ja nicht so, dass das hier sonst auch nicht üblich wäre, aber es ist doch ungewöhnlicher, ein ungewöhnlicherer Anblick, zumindest in dieser Häufung. Es ist eben so ein bisschen so, wie auch bei uns, ich weiß nicht, ob ihr den Brauch kennt aus euren Familien, dass die Väter, weil sie ja immer vorher, das ist jetzt traditionell gedacht, ja, das soll ich so ein bisschen noch in die früheren Gesellschaftstage hin denken, wenn die Väter immer gearbeitet haben und die Mütter mit den Kindern zu Hause waren und dann war Heiligabend nochmal der letzte Tag, wo man dann nochmal los konnte und Weihnachtsgeschenke kaufen. Und ich kenne einige Leute aus meiner Klasse, da war das dann immer so, dass man am Heiligabend nochmal rausging und einen Stadtrummel machte und nochmal so spontan zumindest irgendwelche Kleinigkeiten kaufte. Und so ein bisschen so schien mir das auch heute zu sein. Es ist einfach ein bisschen Familienfest. Dann, was man sieht, auch sonst in der Altstadt, sind hier diese Türen mit den Tafeln darüber. Und da ist mal hier etwas näher. Und das sind Tafeln, die auch was mit diesem Fest zu tun haben, denn nämlich das Fest, was wir jetzt feiern, ist der Abschluss der Hadsch, der Pilgerfahrt nach Mekka. Und die Leute, die also in Mekka gewesen sind, die haben so ein Schild über ihrer Tür. Wir werden das gleich noch im Original sehen, das ist die Kaaba in der großen Moschee in Mekka. Und das sieht man also an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Designs hier in der Altstadt. Hier natürlich immer besonders gekoppelt mit Kaaba und Felsendom. Und wir werden auch gleich da noch ein paar Beziehungen feststellen. Hier mit Foto, ja, Felsendom und Mekka. Hier eher so als Graffiti. Kaaba, Felsendom. Also schaut euch mal um in der Altstadt. Das seht ihr an vielen Stellen. Und wer da wohnt, ist ein Hadsch, also einer, der die Hadsch gemacht hat, die Pilgerfahrt nach Mekka. Hier nochmal Bilder mit Vätern und Söhnen, die Geschenke kaufen. Da haben wir also schon das Thema. Und ja, das ist quasi schon so eine Art erste äußere Verbindung zwischen den beiden Festen. Dass das eigentlich sehr ähnlich ist. Es war heute auch ein schöner kurzer Tagesschau-Beitrag. Ich habe den ganzen Tag gewartet, ob irgendwas kommt in Nachrichten jede Stunde und habe sie immer aufgenommen und es kam nie was. Nur um 3 war ich zufällig gerade aufs Klo und da war natürlich der Beitrag und habe ich gerade nicht aufgenommen. Naja, wir haben uns ein bisschen gezeigt, wie das in Deutschland jetzt ist. Da ist das natürlich ein bisschen abgespeckt, weil es kein staatlicher Feiertag ist und weil auch das Schlachten der Tiere verboten ist. Aber immerhin ist dort auch ein größeres Fest. Und da wurde schön am Ende gesagt, vor allen Dingen ist es ein Fest der Familie. Und ich dachte, das kenne ich doch auch von uns. Ja. Weihnachten natürlich ein Fest der Familie. Also da haben wir schon mal eine äußere Verwandtschaft. Jetzt gucken wir so ein bisschen ins Innere und finden da vielleicht noch mehr. Erstmal ein paar Bilder jetzt von den Kaabas über der Tür, also zur richtigen. Wer jetzt die letzten Tage Nachrichten gesehen hat, da kamen immer mal Beiträge auf Al Jazeera zum Beispiel mehr oder auf Jordan TV, aber auch im deutschen Fernsehen ab und zu. Also, das Eid al-Adha ist das Ende oder wie soll man sagen, ein Tag oder sind die drei Tage nach dem Ende der Pilgerreise. Also die Pilgerreise macht man eigentlich jeden zurückliegenden Monat, wenn es eine richtige Pilgerfahrt sein soll. Man kann auch sonst nach Mekka, aber dann ist es nicht ganz das Gleiche. Und die letzten Tage, also jetzt schon angefangen von Dienstag an, waren also so der Höhepunkt und dann gibt es verschiedene Bräuche, die man dann macht. Ich kann das gar nicht so ausführlich jetzt erklären. Ich versuche es mal im kurzen Überblick zu machen, dass man ungefähr einen Einblick kriegt. Also man kommt dort an und so wie ich verstanden habe, am Anfang beginnt man schon mal hier in der großen Moschee in Mekka mit der Umrundung der Kaaba. Einmal am Anfang, einmal am Ende. Und zwar läuft man da also 7-mal rum. Das ist so der zentrale Gebetsort da. Warum der dort ist, hören wir dann auch später. Oder nee, das kann ich jetzt gleich mit erzählen. Die ganzen, alles was Sie jetzt sehen, ist eigentlich ein Nacherleben der Geschichte Abrahams aus muslimischer Sicht. Abraham kommt ja auch im Koran vor, gehört auch zu den muslimischen Propheten. Ibrahim heißt er da. Und wenn man sich die Geschichte von Abraham durchschaut, ist eigentlich das, was man bei der Hadsch macht, ein Entlanggehen an am Leben Abrahams. Und Abraham soll eben auch diesen Gebetsort errichtet haben. Oh, jetzt habe ich rückwärts gedrückt. So, das ist das Ganze nochmal von oben. Und man sieht das hier schön geordnet alles. Und 2 Millionen Leute waren da also aus der ganzen Welt. Diese Pilgerfahrt ist eine der 5 wichtigen Säulen im Islam. Also die meisten davon macht man regelmäßig, aber diese macht man, wenn es geht, einmal im Leben, so man denn das Geld dazu hat. Hier sieht man das nochmal. Das sind die Pilger unten, die haben ein besonderes Gewand an in der Zeit, so weiße Tücher. Achso, jetzt sind wir schon da. Eigentlich wollte ich euch erst das andere zeigen. Nee, genau so, das hier zeigen. Von Mekka aus läuft man dann ein paar Kilometer nach Mina, das ist so ein bisschen außerhalb und da ist quasi der Übernachtungsort. Und ich habe mir das mal angeguckt, hier gibt es eine Karte, ja, Mekka, Mina und dann kommen da noch so 2 andere Orte, der Berg Arafat und das kann ich nicht aussprechen, macht auch nichts. Ja, aber das ist, hier steht, dass die Leute dort schlafen, aber so wie ich es verstanden habe, ist jetzt der Hauptschlafort eigentlich auch hier. Ja. Und da ist nämlich noch was anderes, Jamarat, da unten steht es, genau. Und das Ganze habe ich mir jetzt mal auf Google Earth angeguckt und das fand ich schon sehr erstaunlich. Man sieht also hier Mekka, der weiße Fleck da ist die Kaaba. Ja. Und dieses ganze Ding hier ist die große Zeltstadt. Ja. Die kann man das aus dem Weltall sehen, das ist alles weiße da. Also eine Riesenstadt für 2 Millionen Leute, die da also wohnen. Gut, von da aus ist man dann gestern...
Eine Frage, bei Mekka, das ist weiß, weil da die ganzen Pilger, weil man da jetzt gerade die ganzen Pilger...
Nee, das ist auch das Gebäude ist so. Ach, von oben. Das ist der Boden, der da so aussieht. Aber ich kann mir hier nochmal sehen. Also wenn da jetzt nicht so viele Leute wären, wäre das ein bisschen heller da. Das sieht man hier, das ist halt ein großes Gelände. Gut, also hier ist die Zeltstadt. Ja, das geht hier noch hinten um das Tal noch rum und ganz enorm. So. Also gestern war dann der Tag Arafat, wo man also von hier aus dann darunter läuft zu dem Berg. Da ist so ein Berg mit oben so einer Säule drauf, Arafat. Und dort ist einfach ein Ort der Besinnung auf Gott. Und das hat auch was mit der Geschichte von Abraham zu tun, der an einem Punkt in seinem Leben eine Gottesbegegnung hatte und nach islamischer Tradition und eine Einsicht, dass es nur diesen einen Gott gibt. Und dass man nur diesen einen Gott anbeten soll und nicht irgendwelche anderen. Also der Glaube an einen Gott. Und das kann man dort also dann so ein bisschen innerlich nachmeditieren. Es ist auch ein Ort, der im Leben des Propheten Mohammed eine Rolle spielt. Aber jetzt bleiben wir mal bei Abraham. So, dann geht man zurück, wieder nach Mina. Und das ist also 1953 gewesen, da war dann so eine Säule. Und diese Säule symbolisiert den Teufel oder das Böse. Und das heißt, der nächste Schritt nach der Hinwendung zu Gott oder nach der Erkenntnis, es gibt nur den einen Gott, ist natürlich, dass man sich von allem anderen, von den Götzen und vom Teufel und vom Bösen abwendet. Und das macht man hier symbolisch, machte man, indem man also kleine Steinchen sammelt und die also auf diese Säule schmeißt, um damit quasi das Böse oder den Teufel zu besiegen oder zu steinigen oder abzuwehren. Inzwischen sind natürlich bei 2 Millionen Leuten sieht das ein bisschen anders aus. Und man hat hier also mehrere solche riesengroßen Säulen dort aufgerichtet, zu denen man dann hin kann und die man auch beschmeißen kann, ohne dass man sich dabei verletzt. Hier ist nochmal so eins. Und das Ganze ist also jetzt noch unterirdisch. Die gucken also oben raus, aber da sind unten jetzt so Hallen drunter und da kann man jetzt also werfen. Ja? Also das Ganze ist so ein bisschen größer geworden mit der Zeit. Das ist nochmal so eine Halle. So, dann läuft man wieder weiter zurück von hier aus nach Mekka. Und nochmal zur Kaaba, also wird nochmal umrundet, 7-mal, weil Abraham, nachdem er Gott erkannt hat und sich vom Teufel abgewandt hat, sozusagen die anderen Leute aufgefordert hat, jetzt auch diesen einen Gott anzubeten und nach islamischer Tradition von Gott einen Auftrag bekam, dort in Mekka also eine Gebetsstätte zu errichten. Und das darauf soll also dieser Ort zurückgehen. Und jetzt kommt noch die nächste Geschichte. Das Ganze nochmal von oben, da sieht man auch, wie weiß das ist, von oben. Jetzt kommen wir zu der Geschichte, die auch in der Bibel drinsteht, nämlich von Hagar. Ihr wisst das, Abraham hat lange auf einen Sohn gewartet und er kriegt aber keinen. Und dann gab es die Idee, dass er doch mit der Hagar, seiner Zweitfrau, einen Sohn zeugen könnte. Und das hat er dann auch gemacht. Und dann kam also Ismael zur Welt. Und dann ist nach biblischer Tradition also der Isaak auch noch geboren. Und dann gab es Streit zwischen den Kindern, also zwischen den Müttern. Und dann ist Hagar in die Wüste geschickt worden. Und diese Wüste war also wieder hier in Mekka, nach islamischer Tradition. Das heißt, die Hagar ist also dahin mit dem Ismael. Und dann war es natürlich Wüste und sie hat Durst bekommen. Und dann sagt die Geschichte, also sie, da sind so zwei Berge. Und sie ist zwischen diesen beiden Bergen hin und her gelaufen und hat Wasser versucht zu finden, hat aber keins gefunden. Und dann ist aber, da gibt es jetzt verschiedene Traditionen, in der einen hat Ismael, der Sohn, also auf den Boden gestampft und bei einer anderen war es ein Engel, sodass also eine Quelle dort entstand. Das ist ja auch in der Bibel, diese Geschichte erwähnt, also wo sie dann sagt, das ist der Brunnen des Gottes, der mich sieht. Ja? Und um sich daran zu erinnern, macht man also jetzt Folgendes. Hier gibt es diese beiden Berge noch, die sind zwar nicht mehr zu sehen sozusagen unter der Stadt begraben, aber sie liegen also hier und da. Und zwischen denen kann man also hin und her laufen in diesem extra Gang, der da eingerichtet ist. Läuft man also hin und her. Und dann schließlich die Quelle, die es immer noch dort gibt, Samsam, die also dort jetzt inzwischen auch natürlich schön begradigt ist. Und das war auch lange Zeit eine richtige natürliche Quelle. Die ist jetzt eingefasst. Achso, hier ist dieser Gang zwischen den beiden Bergen, wo man also hin und her läuft. Es muss jetzt alles natürlich, das war jetzt auch in den Nachrichten immer das Thema, dass das jetzt inzwischen alles unter Hochsicherheit da natürlich geschieht, weil so viele Leute auch schwierig zu handeln sind. Also das ist eine natürliche Quelle, die jetzt inzwischen aber, oh, das ist das falsche Bild, dieses wollte ich eigentlich zeigen, dann an so verschiedenen Brunnen kann man dieses Wasser also dann trinken und man kann es auch mitnehmen mit diesen Kanistern. Ich erinnere mich noch einmal, als wir im Sudan unterwegs waren, hinterher am Flughafen waren, das war auch gerade zur Zeit des Festes, und da waren auch alle Leute mit uns im Flughafen, wir hatten alle Kanister dabei und kamen also alle gerade wieder aus Mekka. Also, so sieht man also die Geschichte von Abraham. Oh ja, jetzt habe ich mal das. Eigentlich wollte ich das mal zeigen. Ich mache das Ganze mal einmal in Bewegung. Leider klappt der Ton nicht, aber ich kann euch ja mal die Bilder zeigen. Das war gerade heute ein Beitrag im BBC. It's time for Street Talk, your voice and your views on the issues in the news. More than 2 million Muslims have fulfilled a religious requirement as their spiritual journey, the Hajj, came to an end. The largest annual religious gathering in the world had pilgrims. Das ist dieser Berg, Arafat. Over 180 countries converge on Mecca, Saudi Arabia. A sea of white-covered parts of the city as worshippers move from one site to the next, carrying on Muslim rituals. It's been reported this year's Hajj seemed to be less crowded than usual, possibly because of the Saudi government's tightened security. All Muslims are expected to perform the Hajj at least once in their lifetimes, if they have the means to do so. Ja, es gab also leider nur diese Bilder, die Tagesschau weiter habe ich dann gerade verpasst. So, jetzt also soweit so ein bisschen zu den äußerlichen Traditionen und sowas, das kann man natürlich noch alles viel ausführlicher und viel besser erzählen, aber das war ungefähr eine Idee. Also die Grundidee ist einfach, dass man dorthin geht, nach Mekka, wo nach islamischer Tradition eben Kernereignisse aus dem Leben Abrahams stattgefunden haben, und dass man denen so ein bisschen nachspielt, angefangen von der Erkenntnis Gottes über die Abwendung vom Bösen, über die Bewahrung der Hagar in der Wüste, bis hin zu der Geschichte, um die es dann heute geht. Das ist nämlich jetzt der nächste Tag, der Tag quasi nach der Hadsch, wo man sich an eine weitere Geschichte aus dem Leben Abrahams erinnert. Und die hat nach christlicher und jüdischer Tradition mit diesem Ort hier zu tun, nämlich die sogenannte Opferung oder Bindung Isaaks. Eine ganz entscheidende Geschichte in der Bibel und im Leben Abrahams. Sie sei kurz erzählt. Sie ist ziemlich ähnlich erzählt in der Bibel und im Koran, nur dass es in der Bibel Isaak ist und im Koran Ishmael. Aber ansonsten, also Gott sagt zu Abraham, nimm deinen Sohn, deinen geliebten Sohn, deinen einzigen Sohn. Da kommt übrigens auch die Idee her, dass es dann Ishmael gewesen sein muss, weil wenn es der einzige war. Und geh mit ihm in das Gebirge Moria, und dann geht er also dorthin, und dann soll er also dort ihn als Opfer darbringen. Und das ist natürlich eine grausame Geschichte und eine erschreckende Geschichte und für Kinderbibeln nicht so geeignet. Aber sie endet natürlich damit, dass ein Engel kommt und sagt, also halt ein, leg deine Hand nicht an den Knaben, und stattdessen ist dort ein Widder im Busch, den Abraham dann auf. Ganz spannende Geschichte. Und der ist natürlich, die ist natürlich auch so zentral, dass sie auch in der Kunst immer wieder vorkommt. Ich habe einfach mal so ein paar Bilder hier mitgebracht. Das ist jetzt hier Caravaggio. Das ist, ich glaube, eine Skizze von Rembrandt. Das ist ein Kirchenfenster aus England. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Das ist auch interessant. Und das ist hier aus der Beit Alpha-Synagoge. Da gibt es also auch hier Abraham mit dem Messer in der Hand, Isaak, der Widder und der Engel. Und hier noch ein Bild aus der Synagoge in Sepphoris, Zippori. Da sieht man also auch hier den Widder. Und ich glaube, das ist Isaak und das ist Abraham. Und oben ist der Bibelvers, lege deine Hand nicht an den Jungen. Also, eine zentrale Geschichte in der Bibel. Und jetzt sind wir wieder bei unserem Thema, nämlich eine Geschichte, die was mit Vater, Sohn und Geschenk zu tun hat. Nämlich der Vater Abraham wird hier aufgefordert, seinen Sohn für Gott als Geschenk, als Opfergabe darzubringen. Und dadurch seinen Glauben zu beweisen, dass er quasi bereit ist, seinen Sohn zu geben für Gott. Und das ist eigentlich auch die Quintessenz der Geschichte im Koran, dann, dass gesagt wird, weil Abraham das gemacht hat, gehört er zu den Gerechten. Nee, es wird ein bisschen anders geschrieben, nicht die Gerechten, aber so ähnlich. Zu den Rechtschaffenen. Naja, es ist ja sehr ähnlich. Ne? Und an anderer Stelle, aber in der Beziehung, dann heißt es ja auch in der Bibel über Abraham, Abraham glaubte Gott oder vertraute Gott, und das rechnete er ihm zu Gerechtigkeit. In der Nähe, wir werden gleich noch einmal genauer angucken, was da die Nähe und der Unterschied ist. Also insofern Vater, Sohn und ein Geschenk. Jetzt schlagen wir wieder die Brücke zu Weihnachten. Was hat das eigentlich damit zu tun, mit Vater, Sohn und Geschenk? Ich habe mein Weihnachtslied rausgesucht. Da, wo deutlich wird, dass es hier auch um einen Vater, einen Sohn und ein Geschenk geht. Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich in seinem höchsten Thron, denn der heute schließt auf sein Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn. Er kommt aus seines Vaters Schoß und wird ein Kindlein klein. Er liegt dort elend, nackt und bloß in einem Krippelein. Das ist eigentlich die Kernbotschaft von der Bibel. Der Vater schenkt seinen Sohn der Welt. Kann man sagen, das ist ja zufällig, sind ja zwei ganz verschiedene Dinge, Aber wir werden auch sehen, dass das auch sehr viel miteinander zu tun hat und dass die Geschichte von Weihnachten insofern auch etwas mit der Geschichte von Abraham und Isaak zu tun hat. In der Bibel wird es auch ausgedrückt, in Johannes 3, Vers 16, ein sehr bekannter Vers, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Der Vater liebt die Welt und gibt den Sohn, schenkt den Sohn, damit die, die an ihn glauben, hier haben wir wieder das Glauben an Gott, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Dieses Wort, der eingeborene Sohn, das ist ein spannendes ein Wort, was so erst in der Bibel so richtig auftaucht. Und man nimmt an, dass es der Versuch ist, das Wort wiederzugeben, was auch in der Abraham- und Isaak-Geschichte gesagt wird. Nämlich, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, Yechidecha, also den einzigen Sohn oder den geliebten Sohn, den besonderen Sohn, den eigentlichen Sohn, wie auch immer man das Wort auslegt, gibt es ganz viel Auslegung dazu. Und dass deswegen hier in diesem Wort, dem einzigen Sohn, Gott liebt seinen einzigen Sohn, bewusst auch eine Anspielung auf diese Abrahamsgeschichte liegt. Dieses Wort taucht übrigens noch öfter auf. Also zum Beispiel in der Taufe Jesu, Matthäus 3, Vers 17, sagt Gott, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und da steckt wahrscheinlich wieder dieses selbe Wort, Yechid, der einzige Geliebte, der einzigartige Sohn. Ja, und das ist eben in 1. Mose 22, wo Gott sagt, nimm Isaak, deinen einzigen oder deinen einzigartigen, deinen Sohn, den du lieb hast, den Isaak, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Und dieses Gegenüber von wir geben, oder der Mensch gibt seinen Sohn für Gott, oder Gott gibt seinen Sohn für uns, wird in der dritten Strophe von diesem Weihnachtslied, das ich eben zitiert habe, nochmal sehr schön ausgedrückt. Nämlich, er wechselt mit uns wunderlich. Fleisch und Blut nimmt er an und gibt uns in seines Vaters Reich die klare Gottheit. Das ist also ein sehr schönes Bild. Martin Luther hat das auch gebracht, vom wundersamen Wechsel. Ja? Also hier werden die Rollen gewechselt. Das, was in der Abraham-Isaak-Geschichte quasi Abraham gibt seinen Sohn für Gott, da dreht Gott jetzt plötzlich die, ja, das, wie heißt das? Dreht den Dings um? Den Spieß um, genau. Und das ist ja interessanterweise schon in der Isaak-Geschichte drin. Es ist ja Gott, der plötzlich diesen Widder dort gibt, ja, und der Engel, der kommt. Das heißt, Gott gibt etwas anstelle von Isaak. Damit Abraham nicht Isaak geben braucht, gibt Gott in diesem Fall einen Widder. Aber in der christlichen Tradition ist das natürlich immer schon gedeutet worden als ein Bild dafür, dass Gott seinen eigenen Sohn gibt. Und in der orthodoxen Kirche hier, in unserem Umfeld, wird dieser Wechsel noch weiter gedacht. Und es wird gesagt, Gott wurde wie ein Mensch, damit wir wie Gott werden können. Also es hört sich ganz gefährlich an. Es ist auch im Griechischen ein bisschen anders. Also damit wir, Gott wurde menschlich, damit wir göttlich werden können. Oder Gott nicht, also wir sind ja als Gottes Ebenbild geschaffen. Das ist natürlich nicht, dass wir Gott werden sollen, sondern dass wir im Charakter, in unserem Leben, in unserem Wesen Gott ähnlicher werden. Ja. Also da ist auch dieser wundersame Wechsel mit drin. Also insofern gibt es hier auch nicht nur eine äußerliche Beziehung zwischen dieser Geschichte von Abraham und Isaak und dem Opfer und Weihnachten, sondern auch einen innerlichen Bezug. Jetzt will ich aber den Bogen noch etwas weiter spannen und euch mitnehmen in ein paar abenteuerliche Gedanken. Ich sage schon mal vorher, dass sie abenteuerlich sind, weil sie relativ neu sind und relativ umstritten. Aber ich bin ein Fan von Verschwörungstheorien und anderen umstrittenen Dingen. Ich schmeiße sie mal gerne das Volk und ihr könnt daraus dann machen, was ihr möchtet. Im Januar bin ich übrigens wieder da. Da rede ich dann über die Verschwörungstheorien rund um Jesus. Heute geht es um eine andere Theorie, die in den letzten Jahren die Runde gemacht hat. Und zwar durch ein Buch. Ich weiß nicht, wer das kennt. Von Christoph Luxenberg, das ist aber nicht sein richtiger Name, die syro-aramäische Lesart des Koran. Ich habe das gesehen, dass ich das gekauft habe, und habe gesagt, ach, beschränkt, was hast du denn da schon wieder gekauft? Es klingt hochwissenschaftlich, ist es auch, nicht für jedermann zu lesen. Es gibt hier noch ein anderes Buch, da ist es ein bisschen lesbarer, mit verschiedenen Beiträgen zusammengefasst und auch ein paar kritische Stimmen dazu. Dieser Christoph Luxenberg ist ein Koranforscher, vermutlich von seinem Hintergrund her eher Forscher an der syrisch-aramäischen Tradition. Es gibt ja hier, die hiesigen Christen sind ja, nennen sich syrisch-orthodoxen Christen, sprechen oder feiern ihre Liturgie aber noch auf Aramäisch. Also wenn ihr ins jüdische Viertel geht, da gibt es das Markuskloster, da könnt ihr das dann live erleben. Ja? Aber es gibt ja auch noch sonst hier in dieser Gegend. Man sagt, das ist die ursprüngliche Muttersprache Jesu. Ich schreibe zurzeit meine Arbeit darüber, dass es vielleicht doch auch anders war, aber es macht nichts. Es ist jedenfalls eine sehr alte Sprache hier. Dieser Christoph Luxenberg hat nun mit diesem Buch so einen kleinen Knall verursacht auf dem Markt der Islamwissenschaft, weil er gesagt hat, vielleicht müssen wir den Koran mit seinen vielen Traditionen ein bisschen anders lesen, als wir das bisher getan haben. Und zwar vor dem Hintergrund der aramäisch sprechenden Christenheit. Es ist ja von der Geschichte her so, dass die Gegend hier und auch die arabische Halbinsel vermutlich, bevor der Islam kam, jüdisch und christlich war. Und wie man so sagt, heidnisch, also traditionelle Religionen gab. Ja. Und das vermutlich auch, jetzt kommen wir schon in die Grauzone dessen, was man weiß, Mohammed Kontakt gehabt hat zu Juden, auf jeden Fall, das weiß man, und auch zu Christen, aber wahrscheinlich zu Christen an dieser besonderen syrischen, vermutlich sogar noch einer besonderen Gruppe der syrischen Christen, die ein bisschen andere Lehre hatten als der Mainstream der Christenheit. Und jetzt hat der Luxenberg einfach gesagt, wenn das so ist, und das wissen wir eigentlich, dass die Kontakt hatten, dann ist es doch spannend zu fragen, was gibt es da eigentlich für Beziehungen und was für Spuren hat das eigentlich hinterlassen im Koran? Wenn es denn so ist. Ja? Das ist natürlich immer eine heikle Frage, weil da geht es auch um die Frage, wie viel ist das Wort für Wort so offenbart worden, der Koran, oder auch wie viel Tradition ist da drin. Aber es ist erkennbar, haben wir eben schon gesehen, dass da sehr viele biblische Traditionen hineinfließen. Und jetzt ist die Frage, gibt es vielleicht auch christliche Traditionen im Koran? Selbstverständlich gibt es die natürlich sowieso. Die wichtigste ist natürlich, dass Jesus selbst im Koran vorkommt und dass wir eine Weihnachtsgeschichte haben im Koran. Das ist jetzt keine Theorie von Christoph Luxenberg, sondern das ist einfach eine Tatsache. Da kann man im Koran nachschauen. Ich lese das mal kurz vor hier aus der Sure 3. Es fängt auch an mit der Botschaft der Engel an Maria. Als die Engel sagten, O Maria, Gott hat dich auserwählt und rein gemacht. Und er hat dich von den Frauen der Weltbewohner auserwählt. O Maria, sei deinem Herrn demütig ergeben, wirf dich nieder und verneige dich mit denen, die sich verneigen. Also, ja, das ist also du bist auserwählt und Maria in der biblischen Tradition sagt sie, mir geschehe, deine Magd geschehe, wie du sagst. Ja. Hier heißt es also umgekehrt sozusagen, wirf dich nieder und sei demütig ergeben, was ungefähr dasselbe ist. Als die Engel sagten, O Maria, Gott verkündet dir ein Wort von ihm, dessen Name Christus Jesus, der Sohn Marias ist. Er wird angesehen sein in diesseits und jenseits und einer von denen, die in die Nähe Gottes zugelassen werden. Er wird zu den Menschen sprechen in der Wiege und als Erwachsener und einer der Rechtschaffenden sein. Sie sagte, mein Herr, wie soll ich ein Kind bekommen, wo mich kein Mensch berührt hat? Er sprach, so ist es. Gott schafft, was er will. Wenn er eine Sache beschlossen hat, sagt er zu ihr nur, sei und sie ist. Und er wird ihn lehren, das Buch, die Weisheit, die Tora und das Evangelium. Und er wird ihn zu einem Gesandten an die Kinder Israels machen. Er wird sagen, ich komme zu euch mit einem Zeichen von eurem Herrn. Ich schaffe euch aus Ton etwas wie eine Vogelgestalt, dann blase ich hinein und es wird zu einem Vogel mit Gottes Erlaubnis. Und ich heile Blinde und Aussätzige und mache Tote wieder lebendig mit Gottes Erlaubnis. Also, das ist die Weihnachtsgeschichte, im Prinzip, wie sie im Koran steht. Also hier haben wir, da haben wir jetzt noch ein Bild, was da nicht hingehörte. Ich habe das hier mal verglichen. Ja. Ihr seht, dass wir da sehr viele Sachen finden, die wir aus der Weihnachtsgeschichte eigentlich kennen. Ja. Die Engel sprachen, O Maria, Allah oder Gott hat dich auserwählt und dich gereinigt und dich erwählt von allen Frauen der Welt. Lukas, der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und Maria, Allah gibt dir ein Wort von ihm. Da habe ich mal Johannes 1 zitiert, wo ja Jesus, die Geburt Jesu auch mit dem Wort Wort beschrieben wird. Am Anfang war das Wort und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Sein Name wird sein Messias Jesus, der Sohn der Maria. Sie, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dann heißt es hier, sie sprach, mein Herr, wie soll ich einen Sohn bekommen, da mich kein Mann berührt hat. Er sprach, so handelt Allah, er erschafft, was ihm gefällt. Wenn er ein Ding beschließt, so spricht er einfach, sei und es ist. Und da steht in Lukas 1, 34, da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß. Und jetzt habe ich die zweite Hälfte nicht zitiert. Da heißt es ja dann, das, was in dir ist, wird durch den Heiligen Geist. Es kommt vom Heiligen Geist. Ich habe es jetzt dummerweise nicht zitiert. Eine ganz zentrale Stelle, großer Streit in der Christenheit, aber es tut mir leid, ich habe es irgendwie in der Eile vergessen reinzuschreiben. Dann wird hier gesagt, er wird herrlich sein in dieser Welt und in der anderen, er wird zu jenen gehören, die Gott ganz nahe sind. Lukas 1, Vers 32 heißt es, der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Man sieht, wie der Begriff des Sohnes hier nicht auftaucht. Er wird ihm, also Jesus, das Buch geben und die Weisheiten, die Tora und das Evangelium. Er wird ihn zu den Israeliten als seinen Gesandten schicken. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Auch da sieht man ganz ähnliche Motive. Was jetzt ganz neu ist, ist diese Geschichte hier mit dem ich erschaffe etwas aus Ton wie eine Vogelgestalt, dann blase ich hinein und es wird zu einem Vogel mit Gottes Erlaubnis. Da suchen wir vergeblich nach einer Parallele in den Evangelien. Ich habe noch gesucht, ich habe es nicht mehr gefunden, aber meines Wissens ist das eine Tradition, die aus einem der sogenannten späteren, und zwar gerade in der syrischen Kirche verbreiteten späteren apokryphen Evangelien kommt. Ich habe es aber nicht gefunden, an welcher Stelle. Aber hier sehen wir also auch, dass die Tradition nicht nur aus dem Neuen Testament, sondern auch aus anderen Traditionen wächst. Also hier haben wir eine Weihnachtsgeschichte im Koran, die sehr ähnlich ist wie das, was wir kennen, mit manchen kleinen Veränderungen, dass zum Beispiel bestimmte Reizworte, die wir gleich noch sehen, die im Islam eben schwierig sind und damals interessanterweise auch für die syrischen Christen schwierig waren, nicht auftauchen. So, also soweit die Weihnachtsgeschichte. Und jetzt kommen wir zu dem, was der Luxemburg sagt. Ist nur eine Theorie erstmal, aber vielleicht eine, die spannend ist, mal zu hören. Er sagt, wenn das nun so ist, dass wir da tatsächlich christliche Traditionen im Koran finden, vielleicht finden wir sie auch an anderen Stellen, wo wir sie bisher nicht vermutet haben. Und da hat er ein ganzes Buch darüber geschrieben, das müsst ihr dann selber lesen. Eine spannende Stelle, die mit Weihnachten zu tun hat, und deswegen will ich sie hier nennen, ist die berühmte Sure über die Macht, über die Nacht der Bestimmung. Laylat al-Qadr, oder auch die Nacht der Kraft oder der Macht, wie immer man sie nennen möchte, die eigentlich im Ramadan ist. Da kommen wir gleich zu. Vorher muss ich kurz was erklären. Und zwar die Methode. Er sagt Folgendes. Der Koran ist auf Arabisch geschrieben. Aber wir wissen gar nicht so recht, seit wann es eigentlich die arabische Schrift oder Sprache in der Form gibt. Und vielleicht war es ja so, dass der Koran ursprünglich im syrischen Aramäisch geschrieben war. Was von dem wir wissen, dass es zu der Zeit hier gesprochen und auch geschrieben wurde. Und er sagt, manches kann man, wenn man es so liest, eigentlich so oder so lesen. Kleines Beispiel, das ihr vielleicht kennt hier aus dem Land. Die Stadt hier Richtung Süden von Jerusalem aus heißt im Hebräischen Beit Lechem und im Arabischen Beit Lachim. Beit Lachim. Ja? So, jetzt kann man das übersetzen. Im Hebräischen, je nachdem wie man es liest, man kann es Hebräisch lesen, es wird genau mit den gleichen Buchstaben geschrieben. Im Hebräischen kann man es lesen, da heißt es Haus des Brotes. Wenn man es im Arabischen liest und nicht die Tradition kennt, die dahinter steckt, würde man erstmal sagen, Lachen ist eigentlich das Fleisch. Chubs ist das Brot. Ja? Also würde man sagen, das Haus des Fleisches. Ja? So kann man das gleiche Wort entweder Hebräisch oder Arabisch lesen, es hat verschiedene Bedeutungen. Man sagt, das könnte ja auch im Koran so sein, dass manche Worte, die man Arabisch liest, vielleicht eigentlich Aramäisch gelesen werden müssen. Ein zweites Beispiel dazu, die von euch, die Hebräisch oder Arabisch gelernt haben, wissen, dass die beiden Sprachen nur mit Konsonanten arbeiten. Also man lässt die Vokale weg, wenn man schreibt. Das sieht dann im Deutschen zum Beispiel so aus. Ja? Also das ist jetzt ein deutscher Satz ohne Vokale. Könnt ihr mal überlegen, was das heißt. Hat jemand eine Idee?
Lieber ist ein Fest,
Vorschlag?
Leben.
Leben ist?
Ein?
Eine Lust.
Eine Lust? Okay, das ging ja. Ja, das ist ein L hier. Also Leben ist eine Lust, könnte es heißen. Ja? Man kann aber auch sagen, es könnte auch heißen, Lieben ist eine Last. Oder Lieben ist eine List. Oder Loben ist eine List. Ja? Also es kann, je nachdem, welche Vokale man reintut, sehr verschiedene Bedeutungen einnehmen. Ja? Und das ist eigentlich wichtig. Ja? Und das ist also, sagen wir, der ganz einfach erklärt, der Ansatz, mit dem er rangeht und sagt, vielleicht muss man manche Dinge anders vokalisieren im Koran. Und dann ist er zu dieser interessanten Sure gekommen, Sure 97, eine ganz zentrale Sure, weil sie eigentlich in muslimischer Tradition von der Offenbarung des Koran redet. Und die wird, also das ist eine kurze Sure, die hat nur 5 Verse, die wird traditionell so gelesen, wir haben ihn, also den Koran, in der Nacht der Bestimmung, dieser Laylat al-Qadr, hinabgesandt. Aber wie kannst du wissen, was die Nacht der Bestimmung ist? Die Nacht der Bestimmung ist besser als 1000 Monate. Die Engel und der Geist kommen in ihr mit der Erlaubnis ihres Herrn hinab, lauter Logoswesen, das ist so ein bisschen Rateversuch, es ist eine der unklaren Stellen im Koran. Sie ist voller Heil und Segen, bis die Morgenröte sichtbar wird. Traditionell die zentrale Aussage über die Offenbarung des Koran. In dieser Nacht der Bestimmung, nämlich die Nacht, in der die Gott bestimmt hat, wurde der Koran herabgesandt, aus dem Himmel auf die Erde. Woher weiß man, was die Nacht der Bestimmung ist? Die Nacht der Bestimmung ist besser als 1000 Monate. Die Nacht der Bestimmung ist ja im Ramadan. Und deswegen sagt man also, diese Nacht, zum Beispiel ein Gebet in dieser Nacht, ist 1000-mal besser als ein Gebet in allen anderen Monaten. Da gibt es verschiedene Traditionen. Diese Nacht ist also viel besonderer. Die Engel und der Geist kommen in ihr mit der Erlaubnis ihres Herrn hinab. Das ist so ein bisschen die Idee, wie der Koran offenbart wurde. Und zwar wurde er in dieser Nacht offenbart. Aber gleichzeitig weiß man ja, und so sagt es auch die islamische Tradition, dass der Koran über 20 Jahre lang stückweise offenbart wurde. Wie passt das also zusammen? Wie kann er in einer Nacht und trotzdem stückweise offenbart werden? Und das ist also so vorzustellen, dass er in dieser Nacht sozusagen aus dem Himmel so halbwegs herabkam und dass dann aber Gott bestimmt hat, welche Verse sozusagen wann diktiert werden. Ja, so, deswegen ist es die Nacht der Bestimmung. Sie ist voller Heil und Segen, bis die Morgenröte sichtbar wird. Jetzt gibt es hier einige Worte, manche, die sind immer schon fraglich gewesen, also hier diese Logoswesen, da wusste man nie so richtig, was das ist, sondern so ein bisschen geraten. Das ist ja jetzt die offizielle Übersetzung. Es gibt ein paar andere Worte, die eigentlich auch ja, klar sind in ihrer Übersetzung, aber man weiß nicht so richtig, warum heißt das jetzt Nacht der Bestimmung. Wieso wird hier die Nacht mit einem Monat verglichen? Ja? Wieso kann die Nacht besser sein als 1000 Monate? Und so. Also es gibt ein paar Unklarheiten, die sich, wie der Herr Luxemburg sagt, lösen, wenn man das ganze Ding nicht arabisch, sondern aramäisch liest, zumindest diese unklaren Worte, und wo diese jeweiligen Worte eine etwas andere verschobene Bedeutung bekommen. Habe ich mal hier daneben geschrieben. Und er sagt also zum Beispiel, diese Bestimmung, dieses Wort, das hat etwas zu tun mit der Bestimmung zum Beispiel von Festtagen durch die Sterne. Es gibt also irgendwie, ich kann nicht ins Detail gehen. Er sagt jedenfalls, das hat etwas zu tun mit einem Stern, der am Himmel steht und etwas anzeigt, mit einem Sternzeichen oder einer Sternerscheinung, die einen bestimmten Zeitpunkt markiert. Ich habe das mal in Kürze mit Stern übersetzt. Er macht das mit Schicksalstern oder irgendwie sowas. Stern. Also, wir haben ihn in der Nacht des Sternes herabkommen lassen oder herabgesandt. Was weißt du, was die Nacht des Sternes ist? Es ist die Nacht, beziehungsweise die nächtliche Feier, das Nachtgebet des Sternes, ist gnadenreicher als 1000 andere Nachtgebete. Also es gibt ein aramäisches Wort, was so ähnlich die gleiche Wurzel hat wie der arabische Monat, was aber eigentlich traditionell das christliche Vigil bedeutet, die Nacht des Nachtgebet. Also diese Nacht ist besser als 1000 andere Nachtgebete oder Nachtgottesdienste. Die Engel bringen da im Geist mit Erlaubnis ihres Herrn allerlei Hymnen herab. Also statt der Logoswesen, ja, können also auch, wenn man das arabisch vokalisiert, Hymnen gemeint sein. Frieden bis zum Anbruch der Morgendämmerung. Wenn wir das so lesen, dann merken wir hier plötzlich ganz viele Anklänge an unsere traditionelle Weihnachtsgeschichte. Die Nacht des Sternes, das Nachtgebet, also quasi einen Nachtgottesdienst, den man feiert, die Engel, die singen, und Frieden haben die Engel auch gesungen. Bei Gott in der Höhe und Frieden den Menschen. Und er geht jetzt weiter und sagt, es könnte sein, dass diese ganze Sure zurückgeht auf eine alte christliche Weihnachtsliturgie. ein altes christliches Weihnachtsgebet, wo davon die Rede ist, dass Jesus in die Welt gesandt wurde in dieser Nacht. Und dass es deswegen eine ganz besonders tolle Nacht ist, so wie unsere Heiligabendnacht. Also, das ist nur ein Beispiel. Es gibt ein paar andere noch Stellen, die er versucht so zu erhellen. Und das ist natürlich alles sehr umstritten und ob man überhaupt mit dem Koran so arbeiten darf. Aber ich fand das mal spannend, vor allem in diesem, als es jetzt darum ging, wie bringe ich Eid al-Adha und Weihnachten zusammen, dachte ich, das ist doch spannend, dass man hier plötzlich Spuren des christlichen Weihnachten im Koran entdeckt. Und was das eben bedeutet, ist, dass eventuell der Islam in seinen Anfängen sehr viel christlicher war als später. Ja? Und vielleicht war es, und das gab, die Idee gab es auch früher schon, am Anfang einfach eine bestimmte Sorte von Christentum. Es gab nämlich zu der Zeit gerade einen Streit unter den Christen, ob man zu Jesus nun sagen darf, er ist der Sohn Gottes, oder ob man lieber sagen soll, er ist der Gesandte Gottes oder der ein Bote Gottes oder so. Das war ein Streit in der Christenheit, das würde genau da reinpassen, dass es hier vielleicht einen Teil der Christenheit gab, die sagte, nein, nein, mit dem Sohn, das ist alles ein bisschen missverständlich, dann könnte man denken, das sind dann zwei oder drei Götter, also sollten wir das Wort lieber nicht brauchen. In die gleiche Richtung deutet nämlich eine andere Beobachtung, die uns wieder zurückbringt zum Felsendom, mit dem wir heute sowieso schon zu tun hatten, Eid al-Adha, die Opferung Isaaks, Felsendom. In diesem Felsendom gibt es so innen drin, diese Säulengänge, und oben gibt es alte Inschriften, und die gehören mit zu den ältesten arabischen Inschriften, die man kennt. Die sind insofern auch interessant, weil sie auch noch nicht punktiert sind. Und man kann sie also auch so oder so lesen. Und siehe da, auch hier könnte man tatsächlich diese Inschrift, die dort zu finden ist, auch als christliche Weihnachtsinschrift lesen. Das ist übrigens nicht nur ein Forscher, der sagt, sondern ein ganzer Kreis von Leuten. Hier sieht man mal so ein bisschen das Altarabische, was dort gebraucht ist. Ja, ohne Punktierung, mit ein bisschen anderen Buchstaben, das noch sehr ähnlich aussieht wie das Syrische. Das ist eine Umschrift. Ich bin nicht so fit im Arabischen, dass ich die so lesen kann. Ich habe einige Teile davon, von dem, was ich jetzt sage, daran überprüft, aber ich gebe ehrlich zu, dass ich kein arabischer Experte bin. Aber jedenfalls, ein anderer Forscher, der sich damit beschäftigt hat, der hat gesagt, man könnte auch diese Inschrift, wenn man sie anders punktiert, anders lesen, als sie gemeint ist. Traditionell wird die so gelesen, dass dort steht, also im Namen Gottes des Erbarmers und des Allmächtigen und des Erbarmers, es gibt keinen Gott außer dem einen Gott, er ist einer. Und wo habe ich ihn jetzt? Jetzt habe ich die andere Inschrift, jetzt habe ich sie nicht mitgenommen. Und jedenfalls heißt es dann, Mohammed ist der Gesandte Gottes. Und dann heißt es, der Messias, da ist auch vom Messias Jesus, der Sohn der Maria, die Rede, der ist der Gesandte Gottes und sein Wort. Da haben wir wieder diesen Begriff, er ist sein Wort, anstelle von Sohn. Und dann wird gesagt, sagt nicht, es gäbe drei, sondern bleibt dabei, was die Bibel sagt. Das ist eine Warninschrift, ja, eigentlich wurde es immer verstanden, als eine Warninschrift der Moslems gegenüber den Christen und Juden, so nach dem Motto, es gibt nur einen Gott, Mohammed ist sein Gesandter, und ihr sollt nicht glauben, dass es drei Götter gibt. Jetzt kann man aber hingehen und sagen, was ist eigentlich dieser Name Mohammed? Mohammed ist ja auch ein Wort, ja, und das heißt eigentlich der Gepriesene, der Hochgelobte. Ja, ja. Man kennt das von Alhamdulillah, das ist dieselbe Wurzel. Ja. Und wenn man jetzt dahin geht und das so ähnlich auch liest, wie ich das eben gesagt habe, könnte man auch sagen, nicht der Hochgelobte, sondern einfach nur Hochgelobt. Das ist ja nah. Ja? Und dann würde das Ganze nämlich so deuten, es gibt nur einen Gott, es gibt keinen Gott außer Gott, das ist ja auch so christliche Tradition. Und dann geht es aber weiter, nicht Mohammed ist der Gesandte, sondern gepriesen ist der Gesandte Gottes. Denn der Messias Jesus, der Sohn der Maria, ist der Gesandte Gottes und sein Wort. Dann wäre das Ganze eine Lobinschrift auf Jesus, wenn es denn so wäre. Und sie würde aus einer Frühzeit des Islam kommen, in dem man sich noch auf die christlichen Wurzeln gestützt hat und gesagt hat, hier ist der Gesandte Gottes. Man hat es vermieden, Sohn Gottes zu sagen, sondern hat gesagt, er ist sein Gesandter und sein Wort. Man soll nicht sagen, es gibt drei, aber gepriesen ist der Gesandte Gottes, sprich Jesus, der Messias. Dann wäre der Felsenturm, anders als wir es immer schon dachten, vielleicht ein christliches Gebäude, das daran erinnern soll, dass Jesus der Felsen ist. Und da gibt es tatsächlich alte christliche Überlieferungen, die diesen Felsen, der eben dort im Felsenturm ist oder der im Tempel war, mit Jesus gleichgesetzt haben. Ein alter syrischer Kirchenvater zum Beispiel hat gesagt, Jesus ist dieser Felsen. Warum? Jetzt kommen wir wieder zurück zum Eid al-Adha. Warum ist Jesus der Felsen? Weil es ist ja der Opferfelsen dort, des Tempels. Weil, so wie Abraham Isaak opfern sollte auf dem Altar, so ist der Sohn Gottes geopfert worden für uns. Da sind wir wieder zurück bei der Kernbotschaft nicht nur von Weihnachten, sondern eigentlich des ganzen Evangeliums. Jesus der Felsen, Gott schenkt uns seinen Sohn, haben wir im Kirchenlied gesungen und das gilt ja nicht nur für Weihnachten, sondern auch für Karfreitag. Wenn wir diesen Vers lesen, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Es ist ja nicht nur ein Weihnachtsvers, Gott liebt seinen Sohn, sondern es ist auch ein Karfreitagsvers. Gott gibt seinen Sohn dort am Kreuz. Er gibt ihn als ein Opfer für die Welt. Gott selbst gibt das Opfer und fordert es nicht von uns. Also das ist ja schon in der Abrahamsgeschichte angelegt, dass Gott selber sagt, nein, du brauchst nicht zu opfern, sondern ich gebe das Opfer. Und das ist natürlich auch etwas, was in Jesus wiederkehrt, dass Gott sagt, nicht ihr sollt sterben, sondern ich gebe das Opfer. Das ist ein Kerngedanke des Neuen Testamentes. Ja, was bleibt am Ende? Um zum Schluss, wenn wir wieder vergleichen. Ich habe ein bisschen versucht, die Brücken zu spannen zwischen Islam und Christentum, zu zeigen, dass da vielleicht manches im Islam doch sehr, sehr christliche Wurzeln hat, die heute natürlich nicht mehr so bekannt sind und manchmal auch in Vergessenheit geraten. Manches da vielleicht noch zu entdecken ist im Koran oder auch im Felsendom. Dass wir vielleicht hier und dort Weihnachtsbotschaften haben, wo wir sie gar nicht vermutet haben. Aber ist da nicht auch doch ein Grundgegensatz? Auf dieser Seite muss der Mensch opfern, um Gott zu gefallen. Bei uns opfert Gott, damit wir zu ihm kommen. Ist das nicht doch ein Gegensatz, die Himmel und Erde? Es ist spannend, ich habe das eben schon gesagt, am Ende der Abrahamsgeschichte im Koran heißt es, Gott, Abraham war Gott gehorsam, deshalb wird er der Rechtschaffene genannt. Das ist in der Sure 137. Ganz ähnlich klingt es im Neuen Testament. Abraham traute Gott, das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Galater 3, Vers 6, Römer 4, Vers 3 und ist natürlich ein Zitat aus 1. Mose 15, Vers 6. Das ist eigentlich nicht die Abraham- und Isaak-Geschichte. Aber im Jakobusbrief wird beides zusammengebracht. Da schreibt nämlich der Jakobus, ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Das ist übrigens der Titel von Abraham bis heute, gerade im Islam, heißt er auch der Freund Gottes, der Geliebte Gottes. Ja, was denn nun, Werke oder Glaube? Oder beides? Das Spannende ist, wenn wir das Wort Glaube von der Bibel her richtig verstehen, dann gehört das beides irgendwie zusammen. Denn das Wort Glauben hat etwas mit Treue und Vertrauen zu tun, mit Festsein und Festmachen. Und was wir hier sehen in der Abrahamsgeschichte ist, Abraham hält sich fest an Gott, er ist treu zu Gott und vertraut Gott. Und gleichzeitig ist Gott treu und gibt das Opfer, was gebraucht wird. Also Glauben hat etwas mit Treue und Vertrauen zu tun, und zwar mit unserer Treue und Gottes Treue. Insofern ist es eine gegenseitige Sache. Wenn wir uns festmachen an Gott, dann ist er treu und rettet uns. So wie es heißt, es soll nicht verloren gehen, wer an ihn glaubt. Und in diesem Wort Glauben steckt wieder dieses Wort Vertrauen drin, wer an ihn vertraut. Wer ihm treu ist, der wird nicht verloren, sondern das ewige Leben haben. Das ist eigentlich die Botschaft von Weihnachten und auch von Karfreitag und es steckt auch im Eid al-Adha natürlich drin. Das Evangelium, was wir lesen im Evangelium, ist, dass Gott auch dann treu ist, wenn wir untreu sind. Das ist eigentlich das Spannende, dass Gottes Treue größer ist als unsere Treue. Das steht im Römerbrief, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, und wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Also in diesem Sinne ist Id al-Adha, das Fest der Treue des Abraham, auch so etwas wie ein Hinweis, vielleicht ein vergessener Hinweis, aber ein Hinweis auf Gottes Treue zu uns, der Vater, der seinen Sohn gab, um uns zu beschenken. Von Vätern, Söhnen und Geschenken.